Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören noch mal ein Wort aus der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es an uns ausrichten, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Ein süddeutsches Hotel, in dem ich in den letzten Jahren je und dann war, hat als Weihnachtsgruß seinen ehemaligen Gästen so eine schöne Weihnachtskarte geschickt, wie sie haufenweise in unsere Häuser flattern. Und die hat mir besonders gut gefallen. Auf der Karte ist nur eine blitzende, schöne Trompete gemalt, aus der in allen Sprachen der Welt es herausdringt. Frohes Fest und viele glückliche Tage. Das kriegt man gleichsam so in allen Sprachen der Welt zutrompetet. Wie ich das sah, habe ich gedacht, ich möchte an diesem Weihnachtsmorgen auch so eine Trompete sein, die ihn in allen Sprachen des Herzens zutrompetet, ein frohes Fest und glückliche Tage. Aber ich weiß ganz genau, dass dieser schöne Wunsch nur in Erfüllung geht, wenn doch Heilige Geist uns die Augen öffnet für diesen Heiland, der da an Weihnachten geboren ist. Und wenn wir mit den Hirten im Geiste knien vor dieser Krippe. Ich lag in tiefer Todesnacht, du wurdest meine Sonne. Und darum lassen Sie uns also jetzt nicht lange mit Glückwünschen für Weihnachten aufhalten, sondern zur Weihnachtsgeschichte möglichst schnell kommen. Aber da bin ich nun in einer gewissen Verlegenheit. Sehen Sie, ich habe in den 40 Jahren, wo ich nun jedes Jahr zwei Weihnachtspredigten halte, versucht, Ihnen jedes Mal etwas Neues an dieser Geschichte zu zeigen. Aber jetzt habe ich über alles gepredigt, was vorkommt. Über die Engel und über die Hirten und über die Schafe und über die Maria und die Krippe und den Josef, sogar über die Stalltüre habe ich mal gepredigt und über die Windeln. Durch welche Tür soll ich Sie heute in diese Weihnachtsgeschichte hineinführen? Nehmen Sie es gut auf, wenn ich etwas Ausgefallenes tun will. Ich hatte Vorträge neulich bei Studenten in Göttingen, da sagten sie mir, so geht's nicht. Wie Sie predigen, können Sie keinen Hund in den Ofen vorlocken. Vielleicht werden es erst recht nach dieser Predigt heißen, ja Mensch, so geht's nicht. Ich will was Ausgefallenes tun. Ich möchte nämlich heute Morgen mal mit Ihnen sprechen über das, was in der Weihnachtsgeschichte fehlt, was gar nicht da ist. Ich schreibe also als Überschrift über den Text, sie wickelt ihn Windeln und legt eine Krippe, über diesen Text und die Predigt, was in der Weihnachtsgeschichte fehlt. Und ich möchte dreierlei Ihnen nennen. Das kommt so schön aus, ich habe tatsächlich nur drei Dinge gefunden, nicht wahr? Das passt so schön zu meinem Wunsch, drei Teile zu haben. Drei Dinge fehlen in der Weihnachtsgeschichte. Erstens, die Tiere im Stall. Als ich noch ein süßer kleiner Junge war, da hatten wir zu Hause unterm Weihnachtsbaum eine Krippe aus Holz oder Gipsfiguren, das weiß ich nicht mehr genau. Das muss Holz sein, wir haben es nicht kaputt gekriegt. Es waren Holzfiguren. Und ich weiß, da galt unser besonderes Entzücken dem Ochsen und den Kühen und dem Esel, die im Stall waren, die konnte man so hübsch um die Krippe gruppieren. Und ich glaube, es ist immer so gewesen, dass alle Freunde der Weihnachtsgeschichte ihre besondere Liebe diesen Tieren im Stall zugewendet haben. Während der Vorbereitung meiner Weihnachtspredigt habe ich, als ich diesen Teil vorbereitete, ein Bild vor mich gelegt von dem mittelalterlichen Maler Stefan Lochner. Er hat in Köln gelebt, seit Luthers. Wallraufensee in Köln sind herrliche Bilder von ihm. War mir interessant, wie dieser Stefan Lochner sich besonders Gedanken gemacht hat über die Viecher, über die lieben Tiere da im Stall. Er hat gesagt, ja, wie sollen die fressen, wenn das Kind in der Krippe liegt? Wie können sie essen, wenn kein Teller da ist? So etwa. Und da hat er das so gemalt auf diesem Weihnachtsbild, dass die Maria das Kind auf den Boden legen muss, während die Tiere aus der Krippe gefüttert werden. Nachher darf das Kind dann wieder in die Krippe rein. Das ist entzückend gemalt von Stefan Lochner. Verstehen Sie, Ochs und Esel im Stall spielen einfach in unserer Vorstellung eine ganz wichtige Rolle. Es gehört dazu, nicht wahr? Gehört dazu. Hat immer dazu gehört. In der Zeit der Aufklärung im vorigen Jahrhundert, wo man auch mit besonderer Lautstärke den Pfarrern gesagt hat, sie müssten zeitnah und weltoffen und so sein, da hat ein Dorfpfarrer sich besonders Mühe gegeben an Weihnachten, seinen Bauern zeitnah und weltoffen zu predigen, hat über diese Tiere im Stall gepredigt und ihnen gesagt, wie nützlich die Stallfütterung in Winterszeit sei. Das war der Inhalt seiner Weihnachtspredigt. Nicht sehr erbaulich, aber nützlich sicher nicht, mehr weltoffen. Ja, sehen Sie, die Ochsen und Esel und die Kühe da im Stall, die haben in unserer Vorstellung von der Weihnachtsgeschichte immer eine besondere Rolle gespielt. Und nun denken Sie, als ich wirklich mit Aufmerksamkeit und betend die Weihnachtsgeschichte in diesem Jahr studierte, da ging mir auf, diese lieben Tiere kommen gar nicht vor. Die kommen da nicht vor. Wir wissen gar nicht, ob sie überhaupt da war. Vielleicht war der Stall leer. Ich weiß es nicht. Sie kommen nicht vor. Und ein so tierliebendes Jahrhundert wie unseres, wo kein Deutsch oder sein Hund denkbar ist, ist das natürlich eine grenzenlose Enttäuschung, dass die Tiere nun gar nicht vorkommen. Ist Ihnen die Enttäuschung? Schmeißt so ein bisschen die Vorstellung von unseren Weihnachtsbildern um. Ich halte es für außerordentlich wichtig. Denn hier wird uns nun durch den Heiligen Geist ganz deutlich und unüberhörbar gesagt. An Weihnachten geht es um den Menschen. Als Gott seinen Sohn gibt, geht es ihm um den Menschen. Es geht ihm nicht um den Kosmos, wie uns heute immer so in neuen Lehren verzapft wird. Es geht ihm nicht um die Tiere, das ist alles in Ehren, nicht? Aber als Gott seinen Sohn in die Welt gibt, geht es ihm um den Menschen. Soll ich mal so sagen, Gott ist der größte Humanist. Und damit sind wir in eine Linie geraten, die ganz durch die Bibel, von Anfang bis zu Ende durchgeht. Es geht Gott um dich, den Menschen. Von Anfang an. Wir haben Sonntagnachmittags in diesem Saal immer eine große Bibelstunde mit Jungs. Und da reden nicht ich, sondern da reden die Leiter der Abteilung. Und da hat vor 14 Tagen einer so ganz köstlich gesprochen, oder vor 3 Wochen, er sagte etwa so, als Gott die Welt schuf, hat er alles durch sein Wort ins Leben gerufen. Er sprach und es rollten die Planeten. Es werde Licht, es ward Licht. Nur den Menschen, den hat er nicht bloß durch sein Wort ins Leben gerufen, sondern, so erzählt die Schöpfungsgeschichte, den hat Gott modelliert, geformt. Ich höre noch, wie der junge Mann sagte, der Mensch ist Handarbeit Gottes. Und als Gott den Menschen modellierte, da hat er als Modell sich selber genommen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Eine Liebe gilt den Menschen. Ihr Ebenbilder Gottes, was hat die Sünde aus uns gemacht? Ebenbilder Gottes sollten wir sein. Und wie launisch, wie selbstsüchtig, wie verlogen, wie unrein, wie dreizig, wie böse sind wir geworden. Und nun ist mit der Sünde Krankheit und Tod gekommen. Ebenbilder Gottes, Verfallene, Gefallene, was hat die Sünde aus uns gemacht? Aber es geht Gott um den Menschen, sagt die Bibel. Lässt den Menschen nicht einfach laufen. Er gibt in diese gefallene Menschheit, in unsere Mitte hinein, seinen Sohn. In der Gestalt des Menschen. Aber ohne Sünde. An Jesus zeigt Gott, wie er sich den Menschen gedacht hat. Meine Freunde, studieren Sie bitte das Bild Jesu. Sie sollten keinen Tag rumgehen lassen, ohne eine Viertelstunde in Evangelien zu lesen. Da haben Sie das Leitbild, das Gott uns hingestellt hat, wie er sich den Menschen gedacht hat. Nicht so, wie wir sind, sondern so, wie Jesus ist. Sitzt gleich einer hier und sagt, so ehrlich bin ich ja. Dann sage ich Ihnen, Sie sind so verfinstert, Sie haben keine Ahnung. Studieren Sie das Bild Jesu. So hat Gott sich den Menschen gedacht. Aber es geht Gott noch viel ernster um den Menschen. Und das muss ich jetzt sagen, wenn wir das Kind in der Krippe ansehen, dann können wir ja gar nicht anders, als dass uns einfällt, dieses Jesuskind, dieser vollkommene Mensch, wird einmal am Kreuze hängen und schauerlich verbluten. Und da wird er der Versöhner zwischen den gefallenen Menschen und Gott. Da kauft er uns los. Meine Freunde, es geht um sehr reale Dinge in der Bibel. Nicht um luftige Dogmen. Da kauft er uns los von der Hölle. Es sind Menschen hier, die sind auf dem Weg zur Hölle. Dieses Kind kauft sie los von der Hölle. Entweder gehören sie ihm oder sie gehen in die Hölle. Er kauft uns los von der Schuldverhaftung, von den Bergen von Schuld, die auf uns liegen. Entweder bleiben sie unter ihrer Schuld bis zum jüngsten Tage oder sie kommen zu dem Kind, das sie losmacht. Er kauft uns los da am Kreuz von uns selber, von unserem entsetzlichen Ich, das uns quält und die übrige Menschheit quält. Er macht uns frei von uns selber. Er kauft uns los vom Tode. Ich muss jetzt von diesem Gottesdienst hingehen in ein Haus, wo ein Mann in besten Jahren im Sterben liegt. Er wird den zweiten Feiertag kaum erleben. Mir ist jetzt ein bisschen schwer im Gedanken, am Weihnachtsmorgen diesen Gang zu tun. Am Rand der Ewigkeit stehen. Da sehen Sie Weihnachten richtig. Dass dieser Jesus mich loskauft vom Tode. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Es geht Gott um den Menschen, das macht er mit diesem Jesus deutlich. Oh, er wird diesen Jesus, wenn er am Kreuz gestorben ist, auferwecken von den Toten. Und da wird dieses Kind, der gute Hirte, unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und habe unausstehend. Rechtlich süße Weide, der große Menschenhirte Jesus. Ich wünschte, Sie verstehen das, dass dieses Weihnachtsfest eine tolle Chance für uns ist. Gott sucht dich den Menschen durch seinen Sohn, durch den Herrn Jesus. Mit allen Mitteln, lässt ihn sterben, lässt ihn auferstehen, lässt ihn Mensch werden. Er sucht dich den Menschen durch dieses Kind. Dieses Erste, was ich sagen musste. Es geht Gott um den Menschen. Und nun kommt ein Zweites. Atmen Sie dreimal tief, dass Sie ihn neu schalten können. Wir wollten fragen, was fehlt in der Weihnachtsgeschichte? Ich sagte, die Tiere im Stall. Es geht Gott um den Menschen. Was fehlt noch? Es fehlen die Gaben der Hirten. Sehen Sie auf vielen Bildern die Gaben der Hirten, das Zweite. Auf vielen mittelalterlichen Bildern, da wird es so dargestellt, dass die Hirten kommen und bringen ihre Gaben in dem Jesuskind, ein Lämmchen oder ein Schäfchen. Ich habe bei dem zweiten Teil meiner Predigt den Lochner weggetan und dann ein Bild einer modernen Bilderbibel hingelegt, ein Weihnachtsbild der modernen Bilderbibel, die in diesem Jahr in der Schweiz erschienen ist. Wissen Sie, so modern gemalt, mit großen Strichen nicht, aber das hat der Maler ganz deutlich gemacht, der modernen Bilderbibel, dass die Hirten Haufen Geschenke mitbringen. Der hat das ja nicht gemacht, so ein Körbchen mit Eiern und ein Krug mit Milch, nicht, und natürlich ein Lämmchen. Wo sollten die Hirten sonst mitbringen? Und in den Liedern kommt das ja auch so vor, nicht wahr? Dass die Hirten ihre Gaben bringen. Es ist so selbstverständlich, dass wir uns das so vorstellen. Da werden Menschen gerufen zu ihrem Mensch gewordenen Gott, bringen sie Gaben. So denken wir doch alle. Steht sogar in der Bibel, im Alten Testament, ihr sollt nicht leer vor mir erscheinen. Der Mensch bringt, wenn er vor Gott gerufen wird, was mit, wenn es noch so kümmerlich ist. Ich muss Ihnen sagen, dass davon nichts in der Bibel steht. Die Hirten kamen mit leeren Händen. Der kümmerliche Lebensstandard in dem Stall, von dem dieser siebte Vers sagt, ist offenbar durch nichts in die Höhe getrieben worden. Nicht durch ein Eierkörbchen und Kuchenmehl. Ich habe so viele kritische und denkende Leute hier, die den Pastor auch gern mal auf einem Irrtum ertappen und die denken jetzt umgehend, aber die Weisen aus dem Morgenlande, die haben doch Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, nicht? Ganz recht. Aber lieben Freunde, das steht auf einer anderen Ebene. Das war sehr viel später und die haben Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, damit der Josef Reisegeld hatte, um nach Ägypten zu fliehen, als er vor dem König Herodes mit dem Kind fliehen musste. Das gehört in das Kapitel, wie Gott für die Seinen sorgt. Das war viel später. Wir haben es jetzt mit den Hirten zu tun. Und es wird nichts erzählt, dass sie mitgebracht hätten. Und sie hatten auch nichts mitzubringen. Sie kamen mit leeren Händen. Und nun bin ich an so einer wichtigen Sache. Und ich bin heute Nacht wach geworden und habe gebetet, Herr, gib mir, dass ich das meiner Gemeinde deutlich machen kann. Ihre Seligkeit hängt dran, dass Sie es verstehen, was ich jetzt sage. Diese Hirten, diese schlichten Leute, da braucht man nicht Theologie studieren, um das zu verstehen, diese Hirten haben begriffen, an Weihnachten geht es ausschließlich und ganz einseitig darum, dass der lebendige Gott dich beschenkt. Du staunst mich, ich glaube ja gar nicht an ihn. Ich bin ja im Zweifel, aber existiert nicht. Und ich sage dir, es geht an Weihnachten darum, ganz einseitig, dass Gott dich beschenkt. Da wird nichts mitgebracht. Da geht es einfach bloß darum, dass du annimmst. Sehet, was hat Gott gegeben? Seinen Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will dich heben aus dem Leiden Himmel, Freunde. Meine Freunde, da bin ich wieder an einer ganz wichtigen Linie der Bibel. Einer ganz wichtigen Linie der Bibel, ich könnte sie so nennen, von der freien Gnade Gottes Sündern gegenüber. Dass Gott seinen Sohn schenkt, ist nur der Anfang. Ich muss noch einmal sagen, das geht ja weiter, dass dieser Sohn ein Mann wird und auf Golgatha am Kreuz hängt. Und dort am Kreuz von Golgatha, da zeigt Gott erst die ganze Pracht und Herrlichkeit seines Geschenkes. Dass er schenkt. Oh, ich wünsche Ihnen Herz, das aufgeht und annehmen kann, was Gott schenkt. Aber wir sind so eng im Verstand und im Herzen, dass es uns sehr schwer fällt. Am Kreuz zeigt Gott die Pracht und Herrlichkeit seines Geschenkes. Davon hat der Apostel Paulus im Römerbrief eine Menge gesagt. Ich will es mit ein paar Worten Ihnen skizzieren. Alles, was wir Gott schenken, ist ja befleckt und kümmerlich. Bilden Sie sich ernsthaft ein, Sie könnten vor Gott stehen, mit ein paar guten Werken, mit einem ordentlichen Leben? Das ist ja alles befleckt und schmutzig und kümmerlich. Wenn es ernst wird, stehen Sie vor Gott nur mit Ihren Sünden. Nur mit Ihren Sünden. Aber nun sagt Gott, dann will ich schenken. Und schenkt uns seinen Sohn. Und mit dem Sohn schenkt er ihn und bietet ihn an alles, was ihr Herz braucht. Seine Liebe, die uns überflutet wie ein Strom. Merken Sie in diesen Tagen was davon? Und er bietet uns an die Vergebung der Sünden. Das ist das Größte. Dass er um dieses Kindes willen, auch um des Mannes willen, der am Kreuz starb, meiner Sünden nicht gedenken will, weil ich mich in Glauben in Jesus kleide. Er bietet uns an Kindschaft bei Gott, dass aus dem Sünder, der am Rand der Hölle stand, Kind des lebendigen Gottes wird. Hören Sie, Sie können bei Gott nichts verdienen. Nichts. Hören Sie auf mit Ihrer Selbstgerechtigkeit vor dieser Krippe im Stall. Da wird nichts mitgebracht. Da steht man seiner ganzen Armseligkeit. Aber man kann sich beschenken lassen. Mit der freien Gnade Gottes, die in diesem Sohn Jesus geschenkt worden ist. Paulus drückt es so aus im Römerbrief, wundervoll. Dem aber, der nicht mehr mit Werken umgeht, das heißt mit Geschenken vor Gott, glaubt aber an diesen Jesus, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird der Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. Und meine Freunde, Sie fühlen hoffentlich, wie ich ringe darum, dass ich Ihnen das verständlich mache. Man wird leicht pathetisch dabei und ich möchte es nicht. Ich möchte ringen, dass Sie es verstehen. Ich sage, ich gehe von hier zu einem Sterbenden. Sie wissen ja nicht, wann diese Stunde für Sie kommt. Und da gibt es nur noch eine Frage. Habe ich die freie Gnade Gottes bekommen oder nicht? Das Kind bietet Leben an einer Menschheit, die im ewigen Tode verfallen ist. Aber es ist so schwer, dass wir uns beschenken lassen. Sehen Sie, als ich noch ein Junge war, so in eurem zarten Alter, da hat meine Mutter mir am Weihnachtsabend aufgetragen, ich soll einer Frau, es war in Frankfurt, in dieser zweitschönsten Stadt Deutschlands, ich sollte einer Frau ein Päckchen bringen, das sie noch gepackt hat. Es war so eine verschämte Arme. Und ich fühlte mich so als kleiner Weihnachtsmann und bin sehr fröhlich dahingezogen und dachte, von dem überschwänglichen Dank bekomme ich nun ein bisschen was mit. Und die gute Frau hat nicht einmal Dankeschön gesagt, auch nicht bestellt deiner Mutter einen schönen Dank, sondern sie sagte immer bloß auf Frankfurterisch, oh, ich werde mich revanchieren, ich werde mich revanchieren, also ich werde es wieder gut machen, nicht? Und seitdem habe ich das gelernt. Sie brauchen, wenn ich Ihnen was schenke, schreien Sie gleich, ich werde mich revanchieren. Ich werde es gut machen. Wir können es ja nicht schenken lassen, nicht? Um sich schenken zu lassen, muss man wirklich bettelarm geworden sein. Und darum können wir so schwer Weihnachten feiern, verstehen Sie? Weil wir hier mit den Hirten nichts mitbringen können, aber mal wirklich annehmen dürfen, seht, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Wir haben eben ein Lied angefangen zu singen von Paul Gerhardt, das hat so viele Strophen, dass man leider über die fünfte nie rauskommt. Und dann fängt es eigentlich erst so richtig an, da hat er das auch erlebt mit dem Revanchieren. Da steht er im Geist vor der Krippe und sagt, das geht doch nicht. Ich muss doch wenigstens auch was tun. Und dann sagt er, nehmt weg das Stroh, nehmt weg das Heu. Ich will mir Blumen holen, das meines Heilands Lager sei, auf Rosen und Violen. Und dann geht ihm auf. Ich kann gar nichts tun. Ich bin tot in Sünde, am Rand der Hölle. Und der Heiland kommt, um an mir was zu tun. Gottes Geschenk für mich. Das geht ihm auf. Und dann löst das mit dem Stroh und Heu weg und sagt, du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seele Herrlichkeit. Dass wir uns beschenken lassen könnten, meine Freunde, von Gott, dessen Gabentisch. Das ist ein Gabentisch. So, noch kurz ein drittes. Noch ein drittes. Wir wollten, besinnen Sie sich nochmal, atmen Sie dreimal tief. Wir wollten sprechen über die Frage, was fehlt in der Weihnachtsgeschichte? Ich sagte, es fehlen die Tiere im Stall, es fehlen die Menschen. Es fehlen die Gaben, weil er lebendig geworden ist, seine freie Gnade schenken will. Und es fehlt als drittens Glanz und Stern und Engel, und alle Herrlichkeit. Als ich in den dritten Teil meiner Weihnachtspredigt kam, habe ich das Bilderbuch weggetan und habe ein Weihnachtsbild des mittelalterlichen italienischen Malers Botticelli vor mich gelegt. Es ist schön. Im Vordergrund eine Reihe Engel, so paarweise, die sich umarmen und küssen und sich freuen. Und im Gebälk des Stallgebäudes, da sitzen herrliche Engel und musizieren. Und zum Fenster, zu allen Fenstern, lugen sie herein, die himmlischen Engel. Ich habe gestern Nachmittag mit so 100 Jungs noch eine kleine Feierstunde gehalten. Und da haben wir auch so Bilder angesehen. Auch von Stefan Lochner noch einmal, diesem Kölner. Dem hat das einfach geärgert, dass die Maria, die seine Kirche so verehrt, im Stall sein soll. Dem Kind, da geht's noch, aber Maria nicht. Und da hat er die Maria mit dem Kind auf dem Schoß in einen wundervollen Saal mit Brokatwänden. Und als wenn wir eine Krippe und einen Weihnachtsbaum aufstellten, da war sofort über dem Stall wenigstens der Kometenstern. Verstehen Sie? Man trug die Niedrigkeit. Man muss ein bisschen von dem Glanz des Gottes hineintun. Ich muss Ihnen sagen, von all dem steht nichts in der Geschichte. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Sie hatten sonst keinen Raum. Kahl. Nicht sonst. Der Stern ist weit weg in Babylon und führt die Weisen. Die Engel sind weit weg auf dem Feld bei den Hirten. Und da ist nichts.
Nichts.
Nur Niedrigkeit. Bis zum Verbrechertode, bis zum Tode am Kreuz. Es ist dem Herrn Jesus ernst mit dem Niedrigwerden. Dem Sohn Gottes, der aus einer anderen Welt zu uns kommt. Wenn er irgendein religiöser Mensch war, habe ich kein Interesse dran. Ich rede von dem Sohn Gottes, der aus der Dimension Gottes zu uns kommt. Ist ihm ernst mit dem Niedrigwerden. Es wird an der Kargheit dieses Stalles schon deutlich, dass er der Allerärmste sein wird. Es haben einige Institutionen, die in diesen Tagen gern arme Leute beschenken wollten, verzweifelt rumtelefoniert, wo wirklich arme Leute wären, die sich noch an einem abgelegten Kleid freuen würden und so. Man hat sie gesucht in Essen, denken Sie. Nicht? Ich will immer sagen, es gibt einen wirklich arm gewordenen. Das ist der Sohn Gottes. Aber den suchen sie nicht und den finden sie nicht. Er ist so arm geworden, dass ihn jeder von der Türe weisen kann. Die können ihn auch wegweisen. Von morgen bis Weihnachten zu Ende übermorgen, abgewiesen. Er ist so arm geworden, dass Gott ihn weggewiesen hat. Als er am Kreuz hing und er schreien musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist so niedrig geworden, der Sohn Gottes, dass er wie ein Sklave die schrecklichste Last schleppen musste, unter der ins Herz brach, nämlich die Last unserer Schuld. Die Last unserer Schuld ist dabei, ihre, meine, eine Menge dabei von mir. Und er musste diese Last schleppen bis ans Kreuz. Da heißt in der Bibel, er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Holz. Aber dann trägt er sie weg. Oh, meine Freunde, ich möchte Gott öffnet ihm die Augen dafür, was das ist, dass er unser Sünderheiland geworden ist. Ich möchte Gott öffnet ihm die Augen dafür. Nämlich dann begreifen sie, dass der ganz, ganz armselige und niedrige Jesus doch der Allerherrlichste ist. Und sie sagen mit Johannes, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dieser ganz arme Jesus ist doch der Herrlichste, der unser traurig Herz erfreut. Wir wollen beten. O Herr, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, das uns Hintergründe öffnet über uns selbst, dass wir uns sehen, wie wir sind, und für dich, dass wir erkennen, wer du bist. Lass uns Weihnachten feiern im Geist und Wahrheit. Amen.